Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Was ist richtig? Der forensische Podcast.
Mir gegenüber sitzt Friederike Höfer.
Und mir gegenüber sitzt Steffen Lau.
Und wir sind mal wieder im Podcast Tower. Und was machen wir heute? Wir wollen uns heute mit etwas beschäftigen, was Begriffsklärung bedeutet. Bisschen erzählen von einer besonderen Form von Erkrankung.
Und auch ein bisschen in die Kiste der Medizinhistorie greifen.
Ja, das stimmt.
Denn unsere Folge heißt heute:
Was ist eigentlich Hebephrenie?
Ja, jetzt musst du gleich zu einer längeren Erklärung ansetzen, fürchte ich.
Ja, vielleicht nochmal, da steckt ja was drin, was vielleicht die Hörerinnen kennen oder mal gehört haben, das Phrenie, das kennen sie ja aus Schizophrenie. Und das ist ja der Geist und die Hebephrenie ist letztendlich ein in seiner Begriffsbestimmung gewandelter Begriff, der sehr früh in der Psychiatriegeschichte auftaucht. Und ich will es ein bisschen erklären.
Erklär das doch mal. Hebe?
Hebe ist die Jugend.
Aha.
Da geht's schon los. Alten Psychiater haben den Eindruck gehabt, dass eine bestimmte Form von psychotischer Veränderung in der Jugend beginnt. Und dann lebenslang besteht. Und das ist sozusagen das alte Konzept. Aber Gemach, Frau Kollegin. Ich will noch weiter zurück. Also was unsere Hörerin vielleicht interessiert ist, die Psychiatrie hat sich ja so Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts so als eigenständige Disziplin herausgebildet. Herr Heinroth ist da wichtig zu nennen und dann später Herr Griesinger. Herr Heinroth war so ein erster Psychiater, der dann auch den Begriff der Psychiatrie so geprägt hat. Und dann gibt's so die Geburtsstunde der klassischen Psychiatrie. Das ist Wilhelm Griesinger gewesen, der letztendlich so definiert hat, dass psychische Krankheiten Gehirnkrankheiten sind.
Und die Psychosen und Neurosen.
Ja, das mit der Neurose ist ja eigentlich viel jünger. Aber das ist die Zeit, wo man so verstanden hat, dass irgendwie Veränderungen im Seelenleben irgendwas mit dem Kopf zu tun haben und nicht im Herzen sitzen, nicht im Magen, nicht mit Säften zu tun hat und so weiter. Und die damaligen Psychiater haben ja nichts gehabt, außer Beobachtung und so die damaligen Möglichkeiten, Aderlass, und da kriegte man aber aufwendige Untersuchungstechniken von CT, NMR, Positronen, Emissionen und so weiter. Das kannten die ja alles nicht und deswegen waren das Kliniker und haben sich ganz viele Kranke angeguckt.
Und die auch sehr genau beschrieben, wo ja quasi auch die guten Regelwerke für psychopathologische Deskriptionen entstanden sind. Zum Beispiel
Regelwerk, Scharfwetter? Oder?
Scharfwetter, genau.
Und darauf fußend, also Scharfwetter war ein Psychiater in Zürich, der das geordnet hat und ist quasi ein Standardwerk für Medizinstudenten und Psychiatrie, Assistenzärzte in der Weiterbildung, die das rauf und runter können müssen, weil das ist unser Grundmaterial, mit dem wir arbeiten, wie sich psychische Gestörtheit manifestiert in der Begegnung mit dem Kranken. So. Und in dieser langen Entwicklung von Psychiatrie mit berühmten Namen gab es dann einen Psychiater, der hieß Karl Ludwig Kahlbaum. Und der hat innerhalb der Gruppe der psychotischen Erkrankungen gedacht, es gibt doch sowas wie auch different. Früher hat man das alles als Einheit gesehen, die psychotischen Veränderungen. Und der hat wiederum einen großen Input gegeben. Der hat zum Beispiel erkannt, dass es Auffälligkeiten der Bewegung gibt. Katatone Phänomene nennen wir das. Der hat den Begriff des Spannungsirreseins geprägt. Und der hat auch den Begriff der endogenen Psychose geprägt. Also die Überzeugung, dass die Phänomene irgendwie biologisch begründet sind, man aber nicht sagen kann, was es eigentlich ist. Also mit damaligen Möglichkeiten konnte man zwar Gehirne von Toten angucken und dann hat Herr Alzheimer irgendwann Fibrillen gefunden. Aber für diese Erkrankungen, die der Herr Kahlbaum dann gesehen hat, fand man irgendwie noch nichts und trotzdem gab es Hinweise, da ist irgendwas Biologisches. Das war die Genetik, familiäre Häufung. Das waren biologische Rhythmen, die eine Rolle spielen, Jahreszeiten. Und das dritte war Hormonabhängigkeit, zum Beispiel Wochenbettpsychosen, Schwangerschaftspsychosen. Und aber auch da ist man nicht stehen geblieben, denn Herr Kahlbaum hat einen Schüler gehabt, der hieß Ewald Hecker. Und Ewald Hecker, und das ist ganz spannend, hat eigentlich die Grundlagen gelegt für etwas, was dann Carlbaum weiterentwickelt hat. Und Herr Hecker hat zum ersten Mal von den hebefrenen Psychosen gesprochen. Und was hat er eigentlich mit hebefrener Symptomatik gemeint? Er stand in Konkurrenz zu Herrn Krepelin. Herr Krepelin ist ein anderer Psychiater, der verantwortlich ist für das, was wir heute noch bei den endogenen Psychosen trennen, nämlich affektiv versus schizophren. Herr Carlbaum, Hecker und Krepelin haben darüber diskutiert, wie man das alles nennen soll. Und Herr Krepelin hat ja die Verlaufsform von Psychosen differenziert beschrieben. Er hat ja gesagt, die schizophrenen Psychosen, also die später schizophrene Psychosen hießen, sind diejenigen, die nicht ausheilen. Und die ausheilen zwischen Krankheitsphasen, sind die affektiven Psychosen. Das ist das Konzept von Krepelin gewesen. Und in dieser Zeit gab es eben aber auch die Beobachtung, dass es innerhalb der nicht ausheilenden Psychosen, den endogenen Psychosen, die später Schizophrenie genannt wurden, es etwas gibt, was eine sogenannte Frühverblödung ist. Das klingt ganz furchtbar.
Klingt ganz furchtbar. Das klingt genauso wie seelische Abartigkeit.
So, das ist aber auch ein ähnlicher Zeitursprung. Und man muss wissen, dass dieser Begriff der Verblödung damals gar nicht so konnotiert war, wie wir es heute erleben, sondern die Dementia ist die Verblödung. Die Demenz ist eigentlich vom Stamm her Verblödung. Verblödung ist Abbau von geistigen Ressourcen. Und Emil Krepelin und Herr Hecker und Herr Carlbaum haben in der Gruppe der Psychotiker Menschen gesehen, die so aussahen, als würden sie intelligenzgemindert sein, obwohl sie es früher nicht waren. Und haben gedacht, da setzt jetzt was ein, was ähnlich dem ist, was später alte Menschen erleben. Das war die Dementia senilis und die Dementia praecox. So.
Die Praecox, musst du kurz sagen.
Praecox ist die frühe Verblödung. So, die früh einsetzende Demenz.
Gibt es auch Leute, die schon mit Dementia praecox geboren werden?
Nein, das sind die angeborenen Intelligenzminderungen. Die hat man auch erkannt, genau. Aber die sind eben eine andere Gruppe von Auffälligkeiten. So, und jetzt ist es so schwierig, weil diese Gruppe von berühmten Psychiatern haben eben ihre Konzepte weiterentwickelt und dadurch sind die ein bisschen verschwommen. Wir reden ja heute von schizophrenen Psychosen, das ist ja ein Begriff, den Emil Bleuler geprägt hat. Der hat aber einen anderen Ansatz gewählt, um die Psychosen zu ordnen. Der hat nämlich sozusagen Symptomatik gewählt und die anderen haben Verlauf gewählt, um sie zu beschreiben. Und auch in den ganzen Weiterentwicklungen der Begriffe war bekannt, dass irgendwann mal Hebephrenie die Verlaufsform sein soll, die junge Menschen trifft. Und es hat sich eben gezeigt, dass die Form, die die jungen Menschen trifft, tatsächlich sowas ist wie ein Erkrankungsbeginn zwischen 8 und 22. Das ist eigentlich Heckers Beschreibung der Hebephrenie. Und dass diese Menschen gar nicht mit dem auffallen, was wir heute so denken, was Schizophrenie ist, Verfolgungswahn und Halluzination, sondern die werden zunächst traurig und beginnen so überwertige Ideen zu entwickeln und eher Selbstbeschuldigung, hat Hecker beschrieben. Und da kommt auch die Idee her, dass das vielleicht was Affektives sein kann.
Also was Affektives heißt, die Emotionen betreffen, genau. Die Gefühle.
Und dann ist etwas dem Hecker schon aufgefallen, was die Hebephrenen auszeichnet, dass sie nämlich eine Tendenz zu lachen haben und dumme Witze zu erzählen und bizarres Verhalten und unbeherrschbare Wutanfälle haben.
So wie pubertierende.
Genau. So, aber so albern und nervig albern. Und sie konnten das aber nicht abstellen. Und da sieht man diesen Krankheitsprozess. Das hat dann zu einer Begrifflichkeit geführt, die wir läppisch nennen im Sprachgebrauch der Psychiater. Sollte man nicht so benutzen, weil er letztendlich so ein bisschen abwertend ist, moralisch abwertend ist, weil das sozusagen die schwer behandelbaren waren, die man lieber sozusagen verwahren sollte, versorgen sollte, aber nicht wirklich behandeln, weil der Behandlungserfolg eher nicht zu erwarten ist. Und erst später würde das sich einstellen bei diesen Hebephrenen, was auch bei den anderen schizophrenen Erkrankungen relevant ist, nämlich die formalen Denkstörungen. Also für unsere Zuhörer, formale Denkstörungen sind Auffälligkeiten von Schizophrenen. Die haben so Abbrüche in den Gedanken oder Gedanken, die sich ineinander schieben. Dann kommt so Wortsalat raus bei den Patienten.
Wortneuschöpfungen. Und die Unfähigkeit, so Meta-Gedanken zu äußern, also Sprichwörter zum Beispiel nicht erklären zu können.
Das ist das Zerrissensein der Denkabläufe, was dann später, jetzt wird es schwierig, Herr Bleuler so als zentrales Phänomen der Schizophrenie beschrieben hat, das Zerrissene der Persönlichkeit. Weil man keine Behandlungen hatte früher, ging man davon aus, dass die Hebephrene Schizophrenie, nein, Entschuldigung, die Hebephrenie, so hieß sie ja erstmal noch, eigentlich irreversibel zu einem Restzustand von schwerer Veränderung und geistigem Abbau führt. Was wir mittlerweile wissen, was kein geistiger Abbau ist, im engeren Sinne wie bei Intelligenzgeminderten und dementiellen, Alzheimer-Demenziellen zum Beispiel, sondern es ist ein amotivationales Syndrom, schwere Gedankenverarmut, Gefühlsverlust und Antriebsverlust. Das ist das eigentlich Phänomen, was dann als Intelligenzminderung imponiert, obwohl es das gar nicht ist.
Mhm. Da sieht man aber auch, wie wichtig es ist, erstmal genau zu beschreiben und psychische Funktionen auch auseinander zu klamüsern.
Absolut. Das ist total wichtig. Das ist ja sozusagen das, was die Psychiater üben und lernen müssen, um sozusagen anhand der Beschreibung von Auffälligkeiten quasi sowas von Wolken innerhalb von Nebel zu identifizieren.
Schönes ja, Bild. Ne? Ach, ich freue mich schon auf das nächste Mini-CX, was ich machen muss.
Mini-CX ist wir müssen als Weiterbildner in der Arztausbildung in der Schweiz einen Mini-CEX machen. Das ist eine kleine Examinierung unserer Weiterbildungskandidaten.
Kommt aus der inneren Medizin ein Teaching am Krankenbett, genau. Was wir ja nicht so haben. Aber eben, da werde ich sagen, so, jetzt suchen wir mal die Wolken im Nebel.
Genau. So. Die Beschreibung von Psychosen hat sich weiterentwickelt und dann kam Herr Bleuler ins Spiel, der nämlich gesagt hat, er sieht vor allem bei diesen Erkrankungen, also der hat mehr dafür getan, ein Verständnis für die pathologischen Mechanismen der Erkrankung herauszuarbeiten und hat gesagt, für mich ist der Kern der Erkrankung das Spaltungsirrsein, Schizophrenie, so nennt sich das. Er meinte damit nicht die multiple Persönlichkeit. Das wird häufig verwechselt.
Das wird ja auch heute immer noch in journalistischen Kontexten für solche Spaltungsphänomene genau. Missbräuchlich benutzt, das
richtig.
Wort.
Was aber Bleuler meinte, war, dass Dinge, die eigentlich im normalen psychischen Zustand getrennt voneinander auftreten, plötzlich verschwimmen und zusammen auftreten. Mhm. Also im normalen Zustand können wir nicht gleichzeitig Freude und Angst erleben. Das geht im gesunden Zustand nicht. Beim Schizophrenen tritt das manchmal zusammen auf. Das macht ganz merkwürdige Kontakte mit diesen Kranken, die dir strahlend lächeln, sagen, dass sie gerade erleben, dass sie gequält werden durch den Nachbarn, der ihnen Strahlen durch den Kopf schickt. Das ist sehr speziell. Das ist ein Phänomen von Spaltungsirresein. Und er hat dieses Spaltungsirresein verortet in den Bereichen des Denkens, des Fühlens und des Antriebs. Und daraus haben sich dann wiederum Begrifflichkeiten entwickelt, die Herr Bleuler benannte als paranoid-halluzinatorische Schizophrenie. Das sind die Schizophrenien mit Denkstörung, Wahn und Halluzination. Die antriebsgestörten Schizophrenen, die Katatonen. Die Katatonie kann sich eher als ein zu wenig als Antrieb und ein zu viel an Antrieb ausdrücken. Und eine Gruppe der hebephrenen Schizophrenen. Und jetzt hat Bleuler aber etwas gemacht. Er hat den Begriff von Hecker genommen und ihn neu besetzt, nämlich mit affektiven Auffälligkeiten. Er hat nicht den Verlauf von Hecker genommen, sondern den Teilaspekt dieser witzigen Blödeleien des unangemessenen Verhaltens, hat gesagt, das ist das Besondere. Und zwar hat er gesagt, es ist eine gespaltene Störung des Affektes bei den Hebephrenen. Deswegen kommt es zu Phänomenen des gemeinsamen Erlebens von eigentlich unvereinbaren Affekten. Parathymie hat er das genannt. So.
Und Gott, ist das kompliziert. Ist schon mal gesagt, genau, dass Parathymie in dem Konzept nicht bedeutet, dass jemand gar nichts empfindet, sondern dass Erleben, Wahrnehmung und Affekt miteinander vermischt werden, genau. Obwohl sie das unter normalen Gesichtspunkten nicht sein können.
Richtig. Nun ist das Problem, dass obwohl Herr Bleuler sagte, das ist ja nun phänomenologisch als Störung zu bezeichnen, wo Affekte vermischt sind, oder gemischt zusammen auftreten, dass es trotzdem eine Gruppe von Menschen trifft, die ein bestimmtes Alter haben. Weil die Erkenntnisse von Hecker sind ja nicht aus der Welt. So, und was machen wir jetzt?
Das ist ja ein reiner Psychopathologie-Krimi hier.
Ja, so könnte man das ausdrücken. Es ist, ich finde es tatsächlich total spannend, weil tatsächlich muss man sagen, dass dieser hackersche Begriff von es sind die Jugendlichen bei der Hebephrenie nie verloren gegangen ist. Und viele Psychiater denken das mit, obwohl sie, wenn sie in die Manuale gucken, das da gar nicht drin steht. Und trotzdem ist es eine alte Tradition. Wie stellst du dir denn vor, wenn so ein läppisch wirkender, immer kichernder Jugendlicher irgendwo sich irgendwo einfügen muss? Was passiert dann?
Der nervt.
Der nervt. Also wenn der zum Beispiel zur Schule gehen würde, was würden die Lehrer irgendwann denken?
Ja gut, ich denke, dass Lehrer mit Klassen in bestimmten Altern diese Erfahrung alltäglich machen und deswegen kein Gehalt, sondern Schmerzensgeld bekommen.
Okay, das ist noch eine andere Perspektive. Was ich meine ist, wenn man sich das vorstellt, dass so jemand mit solchen Auffälligkeiten in der Schule sitzt und es ist ja ein Krankheitsprozess, den er nicht beeinflussen kann, der reagiert ja nicht auf das, was Pädagogen machen wollen. Die sagen, jetzt sei doch mal ruhig oder wenn es nervt, jetzt gehst du raus, und die machen immer weiter. Das heißt, er fängt auch an, störend zu werden, störend
empfunden zu werden und auch als antisozial wahrgenommen zu werden.
Jetzt kommt nämlich der Punkt, er ist unangepasst. Ja. Und Unangepasstheit kann ja störend und schädigend erlebt werden. Und da sind wir ganz schnell beim Jugendlichen, der grenzverletzend ist.
Und zwar nicht, weil er das will, ne? Weil er provokant Regeln verletzen will und soziale Normen ad absurdum führen will, sondern einfach, weil er nicht besser kann.
Richtig. Aber da es eben nicht so eindeutig krankhaft imponiert, sondern eben wie so ein unreifer Jugendlicher, denken die Leute, es ist Unreife und eine entwicklungspsychologische Phase, und es ist schwierig, die Erkrankung darin zu erkennen. Und was passiert diesen Jugendlichen? Sie werden diszipliniert, sie verstoßen aber trotzdem weiter gegen die Regeln, fliegen dann aus der Schule, dann sind sie irgendwie desintegriert und machen weiter Scheiß. So muss man sich das vorstellen. Also ja, das ist jetzt so eine Extremform, und dann wird es forensisch relevant, weil diese Störung zum Schädigen führt von anderen, die sind unangepasst, machen auch sind unüberlegt, machen spontane komische Sachen und fallen dadurch auf, und die Gesellschaft merkt, die passen nicht rein. Und die begehen irgendwie erstmal nur Bagatellstraftaten, und dann werden sie als dissozial oder antisozial und als straftätige Jugendliche verkannt und kommen in die Kontexte, was man eben mit straftätigen Jugendlichen so macht. Man bringt sie in Heime, in Erziehungsstrukturen, pädagogische Wohngemeinschaften. Und was passiert da? Es klappt nicht, weil die pädagogischen Maßnahmen den Krankheitsprozess nicht greifen können.
Das ist ein bisschen wie wenn du mit einer Person, die eine Entwicklungsstörung hat und vielleicht körperlich 22 ist, aber geistig das Niveau eines Dreijährigen hast, versuchst, aus pädagogischen Gründen zu sagen, man muss jetzt hier Tagesstruktur in einer geschützten Lehre machen.
Genau.
Das kann nicht funktionieren. Und ganz wichtig ist deswegen, das richtige Konzept zu haben, damit man überhaupt eine passende Behandlung anbieten kann.
So ist es.
Wo wird denn der Hebephrene dann zum ersten Mal richtig diagnostiziert?
Häufig eigentlich erst, wenn Erwachsenenpsychiater ins Spiel kommen, wenn die Hebephrenie manchmal ihre Gestalt ändert. Wenn die Hebephrenie, also schizophrene Psychosen verlaufen ja nicht immer gleich von der Symptomatik, sondern sie können mal kippen in die andere Form. Wobei man sagen muss, ich sage gleich noch was dazu, mit diesen Formen dürfen wir nicht mehr arbeiten, weil die neue Klassifikation, die ICD-11, verbietet uns, über diese Subtypen zu sprechen. Aber die Hebephrenie kann vorübergehend wie mit affektiven Auffälligkeiten, mit Gefühlsauffälligkeiten einhergehen. Sie kann sich aber wandeln, und plötzlich wird jemand, fängt da an zu halluzinieren. Und dann werden die meisten Psychiater hellhörig und sagen, okay, Halluzination, das ist jetzt was Neues. Und das wirklich krankhaft. Und wahrscheinlich haben wir bis anhin den krankhaften Prozess übersehen, und vielleicht ist es doch eine Psychose, die wir nicht erkannt haben, weil sie ihre Gestalt vorher nicht verborgen hat, sondern dass die äußeren Symptome den normalen Entwicklungsphasen so ähnlich sind und deswegen in ihrer Dimension unterschiedlich sind, aber nicht in ihrer Qualität. Und dann im paranoiden Zustand wird die Qualität anders, und dann können die Psychiater, haben sie eine Chance zu erkennen, dass es ein krankhafter Prozess ist.
Auch das ist ja ein Learning im Sinne von, frag doch mal Menschen, die mit einer anderen Perspektive auf eine Patientengeschichte schauen können und schau auch immer wieder genau hin. Also schreib doch bitte nicht immer aus allen Vorberichten ab, sondern mach dir ein Bild.
Das redundante, hypothesengeleitete Vorgehen und neue Informationen können die Hypothese falsifizieren oder verifizieren.
Ja, also so kompliziert kann man es auch ausdrücken.
Also wir sollten als, das willst du ja eigentlich sagen, jeder gute Psychiater überlegt nochmal, war das, was andere gesehen haben, richtig und passt es zu meinen Beobachtungen? Das ist eigentlich der Mechanismus. So. Weil eben auch, wir haben es ja nicht mit einem Bruch zu tun, wo man sozusagen die Bruchstelle auch später noch sieht, sondern wir haben Phänomene zu behandeln, die sich wandeln, ihrer Ausprägung, in ihren Verläufen und so weiter, über Jahre und Jahrzehnte bei chronischen psychischen Krankheiten. Und das ist eben so schwierig, dann auch differenzialdiagnostisch, so nennen wir das ja, also die Abgrenzung von anderen Phänomenen, das gut zu machen. Das ist auch eine Expertise, die man sich erstmal erarbeiten muss und durch Erfahrung kriegen muss. Ja, das ist ja unstrittig. So, aber ich wollte noch was erzählen von den Bedingungen von Herrn Bleuler, der die Schizophrenie beschrieben hat. Der hatte eine Oberärztin, jetzt mal hier.
Und das die, zur damaligen Zeit.
Ja, ja, die hieß Gertrud Rinderknecht. Gertrud Rinderknecht hat sich mit Herrn Bleuler um die Schizophrenen gekümmert und fand jetzt, dass es in der Gruppe der Hebephrenen mit diesen affektiven Auffälligkeiten noch welche gibt.
Oha.
Oha. Die hat noch weiter hingeguckt.
Eine Subgruppe
der Subgruppe der Subgruppe. Also Subgruppe der endogenen Psychose, schizophrene Psychose. Schizophrene Psychose, hebephrene Psychose. Und hebephrene Psychose, Heboide. Und sie hat sie kriminelle Heboide genannt. Weil sie gesehen hat, dass diese Auffälligkeiten bei einer bestimmten Gruppe zu kriminellem Verhalten führt. Also es gibt welche, die bleiben in ihrem Kontext und die anderen sind zu expansiv. Vielleicht mischen sich da auch vielleicht das, was andere Kinder- und Jugendpsychiater bei anderen Jugendlichen sehen. Manche reagieren eher introvertiert und andere expansiv. Dass die so Probleme mit der Einhaltung von Regeln haben und deswegen straffällig auffällig werden. Mhm. Das waren die kriminellen Heboiden. Mhm. Kriminelle Heboide. Das Heboid ist sozusagen, es wirkt wie Jugend, ist es aber nicht. Also Heboid heißt wie jugendlich. Parkinsonoid, wie eine Parkinson-Erkrankung, aber es ist kein Parkinson, es ist ein Parkinsonoid.
Like, es genau. ist sozusagen.
Jugend-like, aber es ist keine Jugend. Mhm. Und das ist wichtig zu sagen, sie benannte das als krankhaften Prozess. Und eigentlich hat sie sehr dafür geworben, bei diesen Jugendlichen, die unangepasst sind, hinzugucken und zu schauen, übersiehst du nicht vielleicht eine Erkrankung, weil du musst mit den anderen anders umgehen. Wenn du nämlich die Perspektive einnimmst, ist es ein krankhafter Prozess, kannst du mit denen auch anders umgehen, weil du sie anders entschuldigst, also mit deren Verantwortung für ihr Verhalten anders umgehst. Und das war sehr hilfreich. Leider hat sich dieses Konzept nicht wirklich durchgesetzt, weil es schwer abzugrenzen ist von den anderen Phänomenen. Interessanterweise hat sich das in Osteuropa ein bisschen besser gehalten und deswegen triffst du manchmal auf Kongressen Kollegen aus Osteuropa, die dieses Konzept kennen. Aber in Westeuropa und in Nordamerika hat sich das hindurchgesetzt. Und das passt zu einem Phänomen. Der Begriff der hebephrenen Schizophrenie, der wird verschwinden. Warum? Er taucht nämlich in den Revisionen der neuen Kataloge für unsere Erkrankung nicht mehr auf.
Und zwar, weil man versucht, von kategorialen Herangehensweisen zu dimensionalen zu kommen, was für manche Störungen aus meiner Sicht nicht verkehrt ist, zum Beispiel in der Psychiatrie der Substanzstörungen, aber für dieses Phänomen wirklich qualitative Unterschiede zu erkennen, in Hinblick auf geeignete Behandlungsangebote, doch etwas glättend.
Ja, der Grund ist auch, dass sich also die neuen Entwickler der ICD-11, die jetzt herausgekommen ist, sagen, dass das Konzept sich nicht halten lässt über den gesamten Erkrankungsverlauf. Also es gibt nicht den hebephrenen Verlauf. Und deswegen ist es wichtiger zu sagen, es ist eine schizophrene Psychose und es ist unwichtig, ob es eine Untergruppe hebephren, Kataton oder paranoid halluzinatorisch ist. Das ist der Grund. Das ist schade, weil durch den Verlust dieser Begrifflichkeit werden auch bestimmte klinische Phänomene aus dem Wissen der Psychiater verschwinden. Und ich entwerf immer so ein Bild, dass in 20 Jahren die neuen Medizinstudenten, die dann abgehen von der Uni und in die Psychiatrie kommen, die werden mit dem Begriff wenig anfangen können, weil sie ja orientiert sind an den aktuellen Manualen, in denen unsere Diagnosen verortet sind. Und die werden diese Begrifflichkeit nicht mehr kennen. Mhm. Die Katatonie werden sie noch kennen, weil die Katatonie wird noch genannt in den neuen Diagnosesystemen.
Obwohl sie die wirklich wie so eine medizinhistorische, genau, Anekdote kennen werden, weil auch ich schon keine katatonen Patienten mehr erlebt habe, weil durch die modernen atypischen Neuroleptika oder Antipsychotika, wie wir heute sagen, katatone Zustände gar nicht mehr vorkommen eigentlich.
Ja, und das andere ist, die Katatonie ist zum Beispiel in der neuen WHO-Klassifikation, der ICD, der International Classification of Diseases, gar nicht mehr als psychotische Erkrankung benannt, sondern als eigenständige Erkrankung, die sich löst von der Schizophrenie. Und diese motorischen Phänomene bei der Katatonie treten auch bei Depressionen auf, bei Manien auf, bei Demenzen auf. Insofern ist es rausgelöst worden.
Erklären wir noch kurz, was Katatonie ist. Und das ist so eine Versteifung des Körpers, eine wechselnde Biegsamkeit bis hin zu einem mutistischen, also vollkommen sprachlosen Zustandsbild.
Und Starre.
Und des sich nicht Bewegens, genau.
Oder das Gegenteil, nämlich der Bewegungssturm. Noch viel seltener als das Katatone-Phänomen, aber auch sehr eindrucksvoll. Ich habe vor einigen Jahren dann bei uns in der Forensik nochmal einen Schizophrenen gesehen, der eine katatone Bewegungssturm hatte. Der ist wirklich über Tisch und Bänke gegangen. Wirklich sehr eindrucksvoll, aber was sehr, sehr selten ist und wie du gesagt hast, heutzutage noch seltener, weil die Behandlungsmöglichkeiten viel besser sind. Ja, aber es wird so sein, dass die Hebephrenie in der Tradition von Hecker, Kahlbaum, Kräpelin und Bleuler
und Gertrud
Rinderknecht als Heboid, ja wahrscheinlich als psychiatriehistorische Fußnote vielleicht noch irgendwo Erwähnung finden, aber im Sinne der Verfasser und Herausgeber der neuen Manuale nicht mehr berücksichtigt wird.
Und dann wird irgendwann mal jemand sagen, hör doch mal den Podcast, denn die Bücher gibt es gar nicht mehr. Und noch später wird es so sein, dass man wahrscheinlich Podcasts irgendwie gar nicht mehr richtig hören kann, weil das sowas ist wie aus heutiger Sicht Kassetten.
Weil es gar keine Geräte mehr gibt? Oder dann muss der Podcast in einem neuen Medium abgespeichert werden und dann wird man das nur noch so über Magnetfelder in den auditiven Kortex kriegen?
Zum Beispiel.
Interessant.
Ja.
Und dann können wir sagen, wir wussten noch, was die Hebephrenie ist.
Also wir können sagen, du wusstest es noch.
Na, du weißt es doch auch. Aber jetzt wissen es auch unsere Zuhörerinnen.
In der Tat.
Und jetzt machen wir einen Punkt.
Ich möchte noch eine Anmerkung machen, die mir so in den Sinn kam, warum ich einfach auch liebe, mit dir diesen Podcast zu machen.
Oh.
Also es ist ja manchmal sehr, sehr kompliziert, finde ich, was wir hier besprechen und auch sehr detailreich und kleinteilig. Wenn man aber von einer ganz anderen Seite guckt, dann geht es ja am Ende immer darum, dass wir es mit Erkrankungen zu tun haben, die im Gehirn entstehen und lokalisiert sind. Und alles, was das Gehirn leisten kann, das kann auch pathologisch verändert sein. Also ist es ja vollkommen klar, dass jedes kleinste Verhalten, jede kleinste Wahrnehmung und Emotion auch gestört sein kann. Entweder in einem Kontext mit mehreren solchen Störungen, also als Syndrom oder als Einzelfänomen. Und das ist doch unheimlich spannend.
Ob du jetzt unsere Zuhörerin wirklich mitgenommen hast, weiß ich nicht, weil das war jetzt nochmal zusätzlich kompliziert. Oder gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch nur erschöpft, nachdem ich irgendwie eine Dreiviertelstunde über die Hebephrenie gesprochen habe. Dann spiele ich den Ball mal zurück und frage dich, ob du uns was Interessantes, Kulturelles mitgebracht hast?
Habe ich aus meiner Sicht. Du wirst jetzt gleich so ein bisschen so einen Stöhner machen im Sinne
von... Du bringst nicht schon wieder was Psychoanalytisches.
Nein.
Oh, Friederike, ich bin gespannt.
Ich bringe was Zeitaktuelles.
Ah, feministische Literatur?
Quasi, oh. Und zwar aus dem Iran.
Oh.
Genau, denn in den letzten Tagen und Wochen gibt es ja massive Proteste dort auf den Straßen, feministische, und deswegen habe ich mal wieder rausgeholt aus meinem Bücherregal.
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja, du weißt es schon.
Nein, ich weiß es nicht, aber das hast du ja sogar getwittert, dass du die ganzen Proteste unterstützt, indem du sozusagen diese ganzen Twitter-Meldungen likest, habe ich beobachtet. Ist das so?
Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, wenn man jetzt sieht, wie auf Twitter Löschungen stattfinden, dass sozusagen der Schneeball schon vorher ins Rollen gekommen ist über andere Accounts. Aber wir wollen den Podcast jetzt nicht nutzen, um meine persönliche politische Haltung hier irgendwie deutlich zu machen. Ich möchte einen Literaturtipp machen und das ist, man ahnt es wahrscheinlich schon von Marjane Satrapi, Persepolis. Das ist ein Roman, später dann als Graphic Novel und auch als Cartoon-Film herausgekommen, ist auch schon ein bisschen älter und zwar so um die 2004er Jahre eigentlich erschienen, finde ich aber trotzdem jetzt sehr, sehr aktuell, denn die Autorin macht so eine Art Autofiktion und erzählt über ihr Leben als junges Mädchen, als Marjan oder Marji, wie sie in Teheran aufwächst und die islamische Revolution miterlebt, dann die Universitätsschließung mitbekommt, keine Jeans mehr tragen darf, die sehr eigentlich offen eingestellten Eltern doch das Kopftuch empfehlen, damit sie überhaupt rausgehen kann, ohne gefährdet zu sein. Dann kommt der irakisch-iranische Krieg. Sie migrieren dann als Familie. Dann gibt es einen zweiten Band noch, wo sie nochmal zurückgeht als junge erwachsene Frau und dann feststellt, dass sie trotzdem nicht das intellektuelle Leben eigentlich führen kann in Teheran, was sie sich erhofft hat und dann doch nochmal nach Paris am Ende auswandert. Und ich finde, dass gerade auch durch dieses Medium der Graphic Novel einem das extrem nahe kommt, weil das so leichtfüßig erzählt, was unglaublich schwer zu ertragen ist und man irgendwie sehr in diesen Familienalltag auch hineingezogen wird und sich auf einmal vorstellen kann, was für uns jetzt vielleicht eine politische Situation ist, dass das eben für jeden Menschen eine persönliche Situation ist, etwas Schicksalhaftes.
Ich habe es übrigens als Graphic Novel kennengelernt und fand es einen interessanten Aspekt und einen guten Zugang, diese Geschichte zu rezipieren zu können. Also insofern finde ich es für die heutige Zeit einen guten, passenden Vorschlag. Super.
Danke.
Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Ade.